Ich finde Seele, Seele, Soul, ist so ein krasses Wort und es ist so ein weiches Wort, so ein schönes Wort irgendwie. Also sollte ich vor dir sterben, dann möchte ich, dass du das Fenster aufmachst, damit meine kleine Seele da raus kann. Und dann stellst du dir immer vor, ich hänge dann so über deiner Schulter, ich komme dann immer so mit. So musst du dir das dann vorstellen. Ich wiege dann so viel wie 2 Teebeutel und hänge dir über der Schulter und komme immer mit und nerv dich und mach dich trotzdem noch rund, auch wenn ich nicht mehr auf der Welt bin.
Ich winke wie 2 Teebeutelchen.
Dozentin, sie ist Coach, sie ist Therapeutin und sie ist Autorin. Sabine Varie von Le Mans ist heute zu Gast. Hallo.
Hallo.
Ach, die Seele sitzt im Gehirn.
Also eigentlich ist die so ein bisschen wie so ein Franchise-Unternehmen. Also die Zentrale sitzt sozusagen im Gehirn. Aber es gibt zum Beispiel so Franchise-Partner, die sitzen zum Beispiel im Darm. Oh Gott, Menschen wissen relativ wenig über sich. Also sie benutzen sich die ganze Zeit, aber sie haben gegebenenfalls für sich selbst keine Gebrauchsanleitung. Wenn ich glaube, dass in einem Toaster, dass ich da Wasser heiß machen kann, und gießt da Wasser rein, ist der Toaster am Arsch und das Wasser nicht heiß. Also da, ne, ich muss schon wissen, wie es geht.
Also ich kenne das von vielen Krankenschwestern und Pflegekräften, die bestehen dann auch unbedingt darauf, dass das Fenster geöffnet wird.
Fenster auf, Seele raus.
Ganz genau.
So läuft das nämlich.
Radieschen von unten. Der Podcast mit dem Tod. Mit Moderatorin Sissy Metschke und Bestatter Jan Edler.
Es ist Freitag, Jan Edler.
Hallo, es ist die Metzger.
Weißt du, was Freitag passiert?
Freitag.
Ach, sehr still. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge Radieschen von unten in der ARD Audiothek. Und damit herzlich willkommen.
ARD.
Hallo, Jan Edler.
Hallo, Sissi Metzger.
Ich habe hier eine Zeitung mitgebracht, die heute im Briefkasten war. Da ist eine Frage drin. Hätte ich mir vielleicht auch merken können, aber ich habe gedacht, wenn ich hier so Zeitungsgeräusche mache, ist es einfach authentischer.
Auf jeden Fall
authentischer. Deswegen möchte ich sie gerne vorlesen und sie direkt an dich weitergeben. Das ist eine klitzekleine Frage, Mini-Frage. Pass auf. Welchen Sinn hat unser Leben?
Oha. Okay, dann gehen wir da mal rein. Welchen Sinn hat unser Leben? Ich denke, jedes Individuum bestimmt den Sinn seines Lebens selbst. Das heißt, für manche ist der Sinn des Lebens zum Beispiel, Kinder zu bekommen und die aufwachsen zu sehen und denen was mit auf den Weg zu geben. Für manch anderen ist halt der Sinn des Lebens, was Eigenes zu schaffen, vielleicht aber auch nichts zu schaffen und sich nur selbst sozusagen zu finden. Ich denke, dieser Sinn des Lebens, den kann man gar nicht so pauschalisieren auf eine Sache.
Hat nicht ein sehr bekannter deutscher Rapper mal gesagt, der Sinn des Lebens ist Leben?
Ja, aber das finde ich sehr plakativ.
Grüße gehen raus an Kaspar.
Ich bin jetzt sehr inspiriert vom Dr. Marc Benecke.
Ja.
Der ja sagt, dass wir im Endeffekt Individuen sind, die vielleicht erstmal prima als Einzelner keine Rolle spielen, vielleicht in einer Gesellschaft eine Rolle spielen, also in einer größeren Anzahl. Was haben wir selbst denn schon für eine Möglichkeit, uns einen Sinn zu geben? Außer vielleicht jetzt zum Beispiel, und da wird es jetzt vielleicht ein bisschen größer, darauf zu achten, wie wir mit unserer Umwelt umgehen. Das heißt nicht nur unsere Umwelt als Natur, auch mit unseren Mitmenschen. Etwas zu bewegen. Manch einer will gerne was Positives bewegen, manch einer will halt gerne was Negatives bewegen. Das schaffen wir doch in unserem Mikrokosmos. Weiter raus kommen wir doch nicht. Weiter raus kommen wir vielleicht maximal, wenn wir Astronaut sind oder Astrophysiker sind und was Größeres noch erdenken oder vielleicht Mathematiker, Physiker, Biologe und so weiter. Ansonsten sind wir doch relativ klein und ich würde nicht sagen unnütz, aber unscheinbar. Und ich glaube, es macht vielleicht manchmal, natürlich ist es auch wichtig, was der Einzelne macht, aber es macht manchmal vielleicht eher was aus, was der Einzelne mit in einer Gruppe zusammen macht.
Soll das bedeuten, sinnstiftend kann nur sein, was die Gesellschaft betrifft und nicht mich selbst?
Nein, ich glaube, das geht damit einher, weil du musst ja für dich selbst musst du ja die Überzeugung dazu haben. Na? Und
wenn ich es jetzt sinnstiftend finde, den ganzen Tag auf der Couch zu liegen, Schokolade zu essen und Alf zu gucken.
So, dann bist du schon mal super gut für die Schokoladenindustrie, für die TV-Industrie, du brauchst einen Couch.
Ganz, aber du denkst es immer ins große Ganze rein.
Ich versuche das eher ins große Ganze zu denken, aber das ist vielleicht auch einfach, was ich für mich tue. Ich meine, ich selber werde jetzt nicht die ultimative Antwort auf diese Frage geben können, weil ich einfach für mich selber auch versuche, natürlich habe ich mir öfters die Frage gestellt, was ist der Sinn meines Lebens, aber ich selber möchte mich halt auch durch meine Arbeit in die Gesellschaft einbringen. Na, und ich möchte gerne was schaffen und das schaffe ich über meine Kreativität, das schaffe ich über meinen Sport, das schaffe ich über meine Kinder. So, das mache ich für mich. Deswegen würde ich jetzt auch gar nicht sagen, das ist jetzt dein Sinn des Lebens und das ist dein Sinn des Lebens, sondern ich kann ja nur sagen, was mein Sinn des Lebens ist.
Sorry, ich war kurz abgelenkt, was?
Ja, ist okay. Guck mal noch die Zeitung durch.
Nein, ich habe zugehört, ja. Cool. Ja. Nee, hier steht auch keine Antwort drin.
Ja, aber wie sollst du denn eine Antwort auf so eine Frage geben können?
Ja, hallo, das ist der Leitartikel. Da kann man nochmal eine Antwort erwarten.
Was für eine Zeitschrift haben wir denn da?
Die Glaube aktuell ist das.
Ja, gut. Aber das ist es halt eben. Manche finden halt ihren Sinn des Lebens darin, dass sie vielleicht einer bestimmten Religion folgen oder dass sie sich halt da irgendwo einbringen. Aber den Sinn des Lebens kann ja, wie gesagt, den kann jeder für sich selber ausmachen.
Also ihr merkt schon, heute geht's tief hier bei Radieschen von unten. Nicht nur um Sinnhaftigkeit, sondern heute gucken wir uns was an, was klitzekleines, süßes, was aber möglicherweise bei vielen Menschen eine sehr, sehr große Bedeutung hat. Die Seele. Wir haben diese Folge sehr lange vor uns hergeschoben. Ich glaube vor allem, weil wir nicht so richtig wussten, wie wir da rangehen sollen. Aber wir wussten immer, wir wollen eine Folge machen zur Seele. Die heißt auch 21 Gramm, diese Folge. Ich finde das mega. Ich weiß gar nicht, wo ich das gehört habe, dass die Seele 21 Gramm schwer ist. Weißt du das noch?
Ich weiß das noch. Es gab mal so einen Forscher, der hatte das sozusagen messen wollen und hatte den Unterschied zwischen einem lebenden und einem verstorbenen Körper durch Wiegen herausgefunden, dass der verstorbene Körper halt 21 Gramm leichter ist und deswegen die Theorie aufgestellt, dass die Seele 21 Gramm wiegen soll.
Aber sagst du nicht immer, wenn du verstorbene Menschen abholst, dass die sich auch oft erleichtern anderer Sachen?
Genau.
Heißt das jetzt, dass die 21, also das haben wir jetzt schon diese Folge hier entkräftet, bevor es losgeht?
Nein, nein, aber ich habe ja genauso schon die Theorie aufgestellt, als wir uns da über diese 21 Gramm schon mal unterhielten, dass natürlich vielleicht auch der letzte Atemzug die 21 Gramm sind. Ne?
Warte mal, wie viel sind denn 21 Gramm?
Das ist nicht viel.
Vergleichbar mit, sag mal, was, ich bin schlecht
Gute
mit sowas.
Frage.
Ein Küken? Nee, wie ein... Was wiegt denn 21 Gramm, Jan? Komm schon. Damit man sich's vorstellen kann.
Ich habe jetzt momentan...
Eine Packung Taschentücher, wie viel wiegt die?
Das ist eine gute Frage. Die könnte vielleicht 21 Gramm wiegen.
Steht das drauf? Schau mal.
Nee, das steht nicht drauf, oder?
Ich google das mal kurz. Wozu ist dieses Zeug hier sonst gut? Was wiegt 21 Gramm? Oh Gott, ey. Du kannst jetzt noch Tipps abgeben?
Ja, das mit dem Küken war vielleicht gar nicht so schlecht.
Ja, ich glaube, ein Küken ist schwerer.
Ich hab's. Also ein Teebeutel wiegt 10 Gramm, das heißt, wir nehmen zwei Teebeutel, da haben wir ungefähr 21 Gramm.
Zwei Teebeutel, wie süß ist das denn? Eine ja. kleine zarte Seele, 21 Gramm, zwei Teebeutel. Also ich wünsche mir ja so ein bisschen, ne? Ich bin null abergläubisch, null esoterisch und auch sonst nicht gläubig. Aber irgendwie finde ich, das ist eine schöne Vorstellung. Als mein Opa im Sterben lag und es ging so auf die letzten Minuten, war meine Oma die ganze Zeit darauf bedacht, dass wir möglichst schnell das Fenster aufmachen und auch geöffnet lassen über den ganzen Sterbeprozess hinweg, damit seine Seele raus kann. Machst du das auch, Jan, wenn du begleitest? Fenster
nein,
auf?
Warum nein, nicht? Aber ich habe es schon gehört. Also ich kenne das von vielen Krankenschwestern und Pflegekräften, die das sozusagen in Pflegeheimen und Krankenhäusern machen. Die bestehen dann auch unbedingt darauf, dass das Fenster geöffnet wird.
Fenster auf, Seele raus.
Ganz genau.
So läuft das nämlich. Aber trotzdem ist ja dieser Begriff, ne, Seele. Man hat was auf der Seele. Jemand ist eine gute Seele. Jemand hat eine gute Seele. Ich glaube, mir geht es seelisch nicht gut. Das sind ja irgendwie, es ist so, man kann es nicht so richtig greifen, ne?
Aber es ist halt in unserem Sprachgebrauch. Irgendwo muss ja was dran sein.
Es muss irgendwas dran sein. Und ich bin sehr froh, dass wir eine Gesprächspartnerin gefunden haben, die sich diesem Thema heute mit uns annimmt. Hat sie schon vorher gemacht, keine Sorge, das ist keine Premiere. Sie ist Psychotherapeutin, sie ist Dozentin, sie ist Coach und sie ist Autorin. Ihr Buch heißt Das geheime Leben der Seele. Sie lebt in Hamburg und sie heißt Sabine Véry von Limon. Herzlich willkommen bei Radieschen von unten.
Hallo.
Ich würde gleich mal mit der Tür ins Haus fallen. Gibt's eine Seele?
Die Glatteisfrage gleich am Anfang. Ja, die gibt's. Die gibt's. Die gibt es sogar organisch. Und von daher ist es tatsächlich auch ein im weitesten Sinne messbares Organ. Tief in unserem Gehirn sitzt sie verborgen.
Sie haben gerade gesagt, messbar. Wie kann man die denn messen? Wie wird die denn erforscht?
Naja, man kann messen, wie sozusagen die Seele in bestimmten Situationen quasi feuert. Also mittlerweile ist das möglich, dass man ja im Prinzip die Areale, die beteiligt sind in irgendwelchen Situationen oder bei Erlebnissen und so weiter, da kann man schon gucken, wie viel sozusagen die emotionale Beteiligung dabei ist. So, ne? Und von daher kriegt man schon eine Vorstellung, ob sozusagen überhaupt was passiert oder nicht. Also es gibt ja durchaus Menschen, wo zum Beispiel diese Amygdala, das ist ein Teil der Seele, wo die verkalkt ist. Und das ist dann schon spannend, was dann passiert.
Vielleicht können wir ja den Seelenbegriff uns nochmal so ein bisschen genauer angucken. Also Seele, ne? Da meint man ja zum einen manchmal das, was den Charakter ausmacht und irgendwie auch so ein inneres Wohlbefinden, ne? So meiner Seele geht's nicht gut. Woraus besteht denn eine Seele? So konkret, wie man es machen kann. Ich weiß, es ist wahrscheinlich sehr schwierig.
Deswegen Glatteis. Also weil jeder hat sozusagen auch eine andere Herangehensweise und jeder letztlich müsste auch die Herangehensweise finden, womit er oder sie sich irgendwie wohlfühlt. So, ne? Aber natürlich gibt es eben eine biologische an der Stelle. So, nicht? Aber wenn jemand sagt, so, ich bin mit meiner Seele verbunden, verstehen 20 Leute was anderes darunter. Und deswegen finde ich das nochmal so wichtig, dass da jeder für sich natürlich seine eigene Definition hat. Ne? Ich bin, nur weil ich sie vielleicht anders betrachte, an der Stelle nicht weniger mystisch mit mir selbst unterwegs. Also von daher habe ich auch eine andere Verbindung zu meiner Seele, außer sagen zu können, okay, das sind zwei Organteile da oben im Gehirn.
Ach, die Seele sitzt im Gehirn.
Also eigentlich ist die so ein bisschen wie so ein Franchise-Unternehmen. Also die Zentrale sitzt sozusagen im Gehirn. Also das limbische System aus Amygdala und Hippocampus. Aber es gibt zum Beispiel so, ja, so Franchise-Partner, die sitzen zum Beispiel im Darm.
Gehen Sie jetzt da komplett religionsfrei ran an dieses Thema für sich selbst?
Also mit Religion habe ich es nicht so. Was aber nicht bedeutet, dass es nicht durchaus Momente gibt oder sowas, wo ich mich so innerlich so auffühle und frei fühle und mit der Natur verbunden. Also gestern war ich das gerade. Da hing ich sozusagen bis zu den Ellbogen in der Erde im Garten und hatte einen nicht unerheblichen Kampf mit Brombeerwurzeln. So, und von daher, wenn ich so verbunden bin, gerade eben auch, wenn es um Erde geht oder sowas, dann merke ich schon so, oh ja, das ist alles so warm und das ist alles schön. So. Und da würde ich sagen, meiner Seele geht's gerade gut. Aber da hat eben jeder andere Betrachtungen oder sowas. Und natürlich die religiösen Betrachtungen sind dann häufig auch nochmal bezogen auf die Inhalte der jeweiligen Religion. Sowas habe ich nicht.
Ich habe es ja in der Anmoderation schon gesagt, Sie sind ja auch Therapeutin. Inwiefern spielt denn die Seele eine Rolle, wenn Sie jemanden therapieren?
Es geht eigentlich nur darum. Es geht wirklich.
Sind Sie sozusagen ein Seelenklempner?
Ja, genau. Ich bin eine Seelenklempnerin, das ist vollkommen richtig. Und dafür brauche ich auch hier und da meine Tools. Also so wie manche irgendwie, weiß ich nicht, einen Schraubendreher brauchen oder keine Ahnung was. So habe ich meine Tools eben auch dabei. Und dann gucken wir mal, wo wir drehen und gipsen und kalken. Und dann schauen wir, was der Patient damit dann anfangen kann.
Aber also, wo ist denn der Unterschied, wenn jetzt jemand mit dem Begriff, also vielleicht auch eine Therapeutin oder ein Therapeut mit dem Begriff der Seele sich noch gar nicht beschäftigt hat, wenn es sowas gibt oder das zumindest keinen großen Stellenwert hat, im Vergleich zu dem, wie Sie da rangehen? Ich glaube, Seele ist für alle immer noch so super abstrakt. Man kann, jetzt wissen wir, es ist ein Franchise und wir wissen, irgendwas sitzt im Hirn und ein bisschen was im Darm und das macht irgendwie, dass es uns gut geht. Aber wie kann man es vielleicht noch ein bisschen mehr veranschaulichen?
Also wenn man so will, und damit lehne ich mich jetzt irgendwie aus allen Fenstern so, ist es quasi eine innere Instanz, die dafür sorgt, dass wir überhaupt existieren können. So würde ich es sagen. Also es ist ein großes Ding. Es ist also, ne, die Amygdala selber ist nicht so groß. Die ist so groß wie eine Mandel, ein bisschen größer. Aber insgesamt, also die Wirkung der Seele ist einfach enorm. So. Und damit ist sie wirklich ein Also wenn ich jetzt bei Franchise bleibe, dann ist das ein fettes Tech-Unternehmen. Also das muss ich wirklich sagen. Ne? Und hat die Macht, obwohl es vielleicht nicht so scheinen mag.
Welcher Punkt in Ihrem Leben war das denn, dass Sie gesagt haben, die Seele, da möchte ich mehr drüber erfahren und möchte dann auch später darüber ein Buch schreiben?
Also dass ich mich sozusagen mit der Seele, mit den Zusammenhängen, also wie das alles so funktioniert, dass mich das interessiert hat, hatte tatsächlich mit meiner eigenen Erkrankung zu tun. Ich hatte eine Krebserkrankung und das war ganz spannend, als ich sozusagen im Sinne, also im Laufe dieser Genesung, bla bla bla, natürlich mit Menschen auch zusammenkam, die auch Krebs hatten, fand ich es einfach so spannend, wie wahnsinnig unterschiedlich Menschen damit umgehen. Und dass manche also wirklich fast daran verzweifelten und andere irgendwo eine Kraft herbekamen. Und das wollte ich einfach wissen, so wieso ist das so? Und dann habe ich gedacht, dann habe ich meinen Job geschmissen und habe gesagt, okay, ich studiere Psychologie und dann gucken wir da mal genauer rein. Und ich wollte gar nicht als Therapeutin arbeiten. Also das ist auch nochmal so ganz spannend. Aber schlussendlich bin ich da gelandet und dann habe ich eben festgestellt, oh Gott, Menschen wissen relativ wenig über sich. Also sie benutzen sich die ganze Zeit, klarerweise, aber sie haben gegebenenfalls für sich selbst keine Gebrauchsanleitung. Und dann ist das immer schwierig, wenn ich glaube, dass in einem Toaster, dass ich da Wasser heiß machen kann und gieße da Wasser rein, ist der Toaster am Arsch und das Wasser nicht heiß. Also ich muss schon wissen, wie es geht. Und das ist bei uns nicht anders. Und das wiederum hat mich dazu motiviert, mich an das Buch ranzumachen.
Für wen ist denn das Buch was? Was kriege ich denn da drin?
Was kriegen Sie? Das ist eine gute Frage. Was kriegen Sie da drin? Ich glaube, der Benefit ist erst einmal, dass ich glaube, dass es schon so auch geschrieben ist, dass keiner es so als Klugscheißer-Dings wahrnimmt. Ich hasse diese ganzen Klugscheißer-Dinge. Ne? Genau, wo so ein Zeigefinger und die innere Fräulein Rottenmeier dann moralisch bla 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 und so. Und das bin ich nicht und das mache ich nicht. Und zumindest die Resonanz des Buches zeigt mir, dass das auch so ankommt. Also es ist ein Buch, wo man sich, bei dem man sich überlegen kann, nehme ich was mit oder lasse ich es bleiben? Und viele nehmen viel mit.
Wenn man an der Seele forscht, wie stellt man sich das vor? Ich weiß nicht, ob Sie das beantworten können, aber ich kann es mir immer nur so vorstellen, dass es über Gespräche geht, über irgendwelche Studien zu diesen Gesprächen. Oder wird das auch anderweitig erforscht, die Seele?
Bei der Forschung bin ich im weitesten Sinne raus, weil ich das nicht mache. Ne? Aber das heißt, meine Forschung bezieht sich im Prinzip auf die Erfahrung, die ich mit Patienten gemacht habe oder mit Patientinnen. Und das ist halt mittlerweile sehr umfangreich. So, ich denke, dass der Wunsch, dass die Seele quasi einen Zustand einnimmt, wie die Natur es mag, nämlich das Gleichgewicht irgendwie zu bekommen. Ne? Die Natur mag einfach Gleichgewichtssituationen. Wenn das nicht der Fall ist, dann pankt sie so lange rum, bis das Gleichgewicht da ist. Und nicht anders ist das im Körper eines Menschen auch. Wenn ich außerhalb des Gleichgewichts bin, also eben nicht im Yin und Yang, so, dann punkt der Körper rum ohne Ende und zwingt mich sozusagen dazu, dahin zu gucken. Und dann beschäftigt man sich viel mit der Seele.
Ne? Haben Sie schon mal eine Seele heil gemacht?
Nein, das wäre jetzt wunderbar gewesen, um da sozusagen auf den Narzissmus auszuglitschen. Ich habe gar nichts gemacht. Also ich bin ein Tool. Ich bin der Hammer, den ein Patient braucht, um den Nagel in die Wand zu kloppen. Ob er den nimmt oder ob er weiterhin versucht, das mit der Handfläche zu machen und Schmerzen erleidet, ist nicht meine Entscheidung. Ich kann immer nur mit einem Patienten zusammen. Und da kann ich sagen, ja, mit Patienten zusammen haben wir, also gibt es so, kriege ich total Gänsehaut, gibt es so großartige Veränderungen und Entwicklungen und Heilungen. In Heilung nicht im Sinne von alles Friede, Freude, Eierkuchen und wir reiten auf dem Einhorn über den Regenbogen, das nicht, sondern ich kann das, was ich erlebt habe, hinter mir lassen, ohne dass es mich immer wieder aufwühlt. Und ich kann heute mein Leben aktiver selbst gestalten, als dass ich mich von meiner Biografie leiten lasse. Und in der Hinsicht, ja.
Ich würde gerne mal das, was Sie machen, zusammenbringen mit dem, was wir hier machen. Wenn jemand stirbt, wohin geht denn die Seele?
Und wenn ich jetzt ganz gemein bin, und ich darf das, glaube ich, mal sein, entweder verrottet sie, wenn ich einfach nur im Sarg liege, oder sie wird verbrannt. So, und jetzt gibt es, weiß ich nicht, fast 8 Milliarden Menschen, die eine andere Sicht darauf haben und haben dürfen. Also ne, das Ding als Organ wird es halt irgendwie dann seinen irdischen Weg gehen. Aber wir hoffen ja sozusagen auf den mystischen, auf den das oder jenes und so weiter und so fort. Ne? Und das heißt, wenn überhaupt, würde ich sagen, könnte es, und das ist auch nur eine Illusion oder eine romantisierte Sicht, dass Teile, sagen wir mal, wenn ich versterbe, meiner Seele hoffnungsvoll irgendwo Einzug nehmen in meine Kinder und Enkel und dort ein wenig weiterleben. So, das kann ich mir jetzt einreden, ich kann es aber auch bleiben lassen, weil es ist eine Illusion.
Aber was sind jetzt mit den 21 Gramm?
Ja, die sind dann weg.
Aber wenn die Seele, also hat die Seele kein Gewicht? Also sagt man nicht, wenn jemand verstirbt, dann ist er 21 Gramm leichter, weil dann die Seele sich auf den Weg macht? Ist das ist doch eine schöne Vorstellung, Leute.
Ja, absolut. Deswegen sage ich, das ist eine schöne Vorstellung. Und deswegen, also die Seele kann, also auch die Seele selber kann auch gerne auf dem Einhorn über den Regenbogen reiten. Das ist wunderbar. Und ich möchte jedem, dem das gut tut, in der Vorstellung, wenn es zu Ende geht, so, alles fein. Ich finde es total wichtig. Also auch wenn Patienten oder sowas eine Vorstellung haben, was dann irgendwie passiert, weil ich habe relativ viel Sterbebegleitung auch gemacht und so weiter, dann bin ich nicht diejenige, die gesagt so, nee, sorry, die wird aber in der Erde verrotten, mit Sicherheit nicht. Ne? Sondern wenn das sozusagen bei Patienten tatsächlich fast sichtbar zu einer Erleichterung führt, dann allemal fein.
gehe da total mit, weil das, was sie eben sagt, ne, das, was man sozusagen seinen Kindern und Enkeln mitgibt, auch wenn es vielleicht eine romantische Vorstellung ist, ist ja ein Teil von seiner Seele, ist ja das, was man aus den ganzen Erfahrungen und Ratschlägen und so weiter einem während der Erziehung und während des Lebensweges.
Ja, aber die 21 Kracher
ja,
haben.
Ja, aber das ist es ja. Im Endeffekt nichts anderes. Ist ja die, es heißt ja auch, dass jemand in die Erinnerung geht. Und na, das ist, die Erinnerung ist doch das, was im Endeffekt übrig bleibt.
Ach, das ist doch so verschwurbeltes.
Das ist gar nicht verschwurbelt.
Natürlich.
Also wenn wir es denn mal so wollen, dann ist das, was ich über die Erfahrung, die meine Kinder mit mir gemacht haben, viel schwerwiegender als nur blöde 21 Gramm.
Also ich finde, da sind ganz schön viele Floskeln und so Hülsen bei. Ich fände es schöner, wenn ihr sagen würdet, ja, das ist ein Franchise, das finde ich cool. Ja, das sitzt da irgendwo und dann macht sich die Seele auf den Weg und deshalb sind wir 21 Gramm leichter. Können wir uns darauf nicht einigen irgendwie?
Das ist vollkommen in Ordnung. Genau, genau. Die Seele packt noch ein paar Sachen zusammen, die sie so braucht, ne? Genau. Und dann schultert sie den Backpack und dann zieht sie sich gute Schuhe an und ab geht's dafür.
Ja, was wolltest du noch sagen?
Ja, nee, gehe ich absolut. Wenn du sowas Materielles brauchst, dann...
Ist gut für dich, ja?
Ja.
Okay, sehr gut.
Deswegen wandern wir so gern. Wir bereiten quasi uns schon mal darauf vor, dass die Seele sich daran gewöhnt, wie das ist mit dem Wandern, wo immer sie dann hingeht. Ist das in Ordnung?
Ja, voll. Wisst ihr, für mich ist das auch so, ich habe jetzt letztens mit jemandem zu tun gehabt, der über eine Lady in Berlin so mediummäßig nochmal Kontakt aufgenommen hat zu der verstorbenen Mama, ne? Wo man natürlich jetzt so, ich bin auch nicht religiös, ich bin so super wenig esoterisch, wo ich so dachte, naja, für 300 Euro da jetzt so Kontakt aufnehmen, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Am Ende habe ich gesagt, was hilft, gewinnt und ihr ging es danach besser, so, ne? Aber für mich hat das da so irgendwie mit zu tun, so mit, dass man an die Seele, dass die irgendwo rumfliegt und man kommt da nochmal ran und kann da...
Ja, das ist natürlich cool und tatsächlich ist die Realität für bestimmte Dinge immer ziemlich unsexy. Also da kommt nichts rüber. Und dass Menschen, wenn man sich jetzt irgendwie, ich möchte jetzt keinem auf die Füße treten, es gibt ja so TV-Sender, die sich so mit allem möglichen so beschäftigen, so... Und einen Schotter machen bis zum Erbrechen, so, ne? Wo es genau darum geht, dass man dann sozusagen in einen Bereich eintaucht, der weder messbar ist, noch belegbar, noch studierbar, noch irgendwas, sondern das ist einfach ein Wirtschaftszweig, der Milliarden generiert und nicht greifbar ist. Und das ist halt das Geile daran. Ne? Wenn ich mir irgendwie ein paar Schuhe kaufe und dann ist da der Riemen abgerissen, dann gehe ich hin und sage, hier, Riemen abgerissen, mach neu. So, das ist so schön materialistisch, das ist so angreifbar, also greifbar und angreifbar. Und das ist es bei all dem anderen nicht. Und deswegen kann jeder sonst was glauben. Und dann kann man sagen so, ja, aber ich glaube das nicht. Und das ist das Einzige, was nebeneinander stehen bleibt. Der eine glaubt das so, der andere glaubt es anders. Schwierig ist, wenn der eine den anderen erzwingend überzeugen will. Dann wird's richtig blöd. Und dann ist die Seele, glaube ich, auch richtig sauer.
Jeder Gast hier bei uns im Podcast wird am Ende des Gesprächs gefragt, und das würde ich auch gerne mit Ihnen jetzt besprechen, wie Sie sich Ihre eigene Beisetzung vorstellen. Haben Sie da schon mal drüber nachgedacht?
Oh ja, häufiger. Also für mich ist Tod kein Tabuthema oder sowas so. Also ja, ich würde gerne eingeäschert werden. Dann würde ich ganz gerne, dass aus einem Teil von mir, man weiß ja dann noch nicht mehr welchen, irgendwie so ein kleiner Kristall, irgendwas gepresst wird, so ein Brilli, der ja letztlich aus Kohlenstaub ist oder Kohlenstoff, so dass der gegebenenfalls irgendwo wann am Weihnachtsbaum hängt und dann kann ich da teilnehmen. Das ist so meine Vorstellung. Und den Rest hätte ich gerne irgendwo im Vorland an der Nordsee verstreut.
Ja, und das ist doch mal eine konkrete Vorstellung, oder?
Finde ich richtig, richtig gut. Das mit dem Weihnachtsschmuck finde ich sogar richtig genial. Wo ist denn die Oma? War die nicht in der Kiste drin? Aber ich finde das richtig schön, ne?
Das haben wir alles notiert, finden wir sehr inspirierend und schön. Und wenn wir die Beisetzung angucken, die Lebensabschiedsfeier, wie wir das immer gerne nennen, was sind denn da vielleicht Dinge, auf die Sie Wert legen würden? Gibt es da einen bestimmten Song, der gespielt werden soll? Gibt es eine bestimmte Kaffeesorte, die ausgeschenkt werden soll?
Ja, ich finde, Who Wants to Live Forever finde ich schon ziemlich gut. Und ja, also eigentlich stelle ich mir das vor, eher wirklich wie so eine abgefahrene 70er-Jahre-Party, weil das halt so meine Hauptzeit war. Und würde einfach gerne haben, dass die Leute Spaß haben. Und dann gibt es nicht irgendwie Kaffee und Kuchen, sondern dann gibt es, keine Ahnung was, halbes Schwein auf Toast, irgendwas, worauf die Leute Bock haben. Und ansonsten sollen sie Fun haben. Und dann ist meine Seele mit Sicherheit dabei. Weil wenn es ums Tanzen und Essen geht, bin ich dabei.
Wer sich jetzt gerade in den letzten Minuten Schock verliebt hat und denkt, wer ist denn diese Frau? Zum einen hat sie einen fantastischen Namen. Sie heißt Sabine Verrie von Limon. Und wer mehr von ihr will, der kann sie zum einen in Hamburg aufsuchen. Alle Infos dazu gibt's im Netz. Oder sich erstmal vielleicht ihr Buch nach Hause holen. Das geheime Leben der Seele. Wir haben es auf jeden Fall schon bestellt, sind ganz gespannt und freuen uns, dass sie heute Teil des Podcasts war. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
Dankeschön.
Ey, Who Wants to Live Forever? Ab auf die Songs zum Sterben Playlist.
Auf jeden Fall.
Richtig gut, wie du dich gefreut hast, als sie den Titel genannt hat.
Ich habe mich sehr gefreut.
So, was machen wir jetzt hier mit der Seele? Gibt's das nun oder gibt's das nicht?
Einigen wir uns auf Unentschieden. Es ist halt, das muss halt jeder für sich ausmachen. Das hat ja.
Ach, das ist doch eine blöde Antwort,
Frau,
das mag ich
von
nicht.
Limon auch gesagt. Was würde dir das jetzt helfen, wenn das definiert wäre? Also, was würde das jetzt mit dir machen, wenn jemand sagen würde: Hier, zack, ich zeige dir jetzt ein Bild von der Seele?
Na, nicht ein Bild, aber ich finde, man kann sich schon darauf einigen, dass es das gibt. Ob die jetzt 21 Gramm wiegt oder 18 oder 23, vielleicht hat jemand ja auch eine dickere Seele, das weiß man ja nicht, das ist egal. Aber ich finde, das muss es geben, damit man das Fenster aufmachen kann, die Seele rausfliegt, man das Gefühl hat, derjenige ist noch irgendwo in der Atmosphäre, das ist doch schön.
Ja, weil es ein Hoffnungsbringer ist. Und das ist doch total in Ordnung.
Mach's nicht kaputt.
Ich sag jetzt nichts mehr. Es ist ein Hoffnungsbringer und das ist doch total schön. Bist du vielleicht doch ein bisschen spiritualistisch?
Letztes, spiritualistisch?
Spirituell. Oh Gott, jetzt, das kommt definitiv rein, ich weiß es. Kiss mich. Spirituell.
Letztes Mal, als ich dir gesagt habe, ich finde es immer sehr schön, dass, falls in Marvel-Filmen eine Figur stirbt, dass man immer mal noch die Hoffnung hat, der Mensch oder die Figur könnte auch zurückkommen, hast du gesagt, ja, was ihr Hollywood mit uns macht, so ein Quatsch. Überleg doch mal, das ist doch total Banane für den Trauerprozess und für Endlichkeit und so. Ja. Und jetzt erzähle ich hier, wie schön ich die Seele finde und du machst dich drüber lustig.
Ich mache mich gar nicht drüber lustig.
Und doch, du hast gesagt, lass uns auf Unentschieden einigen. Und du hast gesagt, das hat nur Hoffnung. Hoffnung ist doch, Hoffnung.
Es ist wichtig, Hoffnung ist extrem wichtig. Hoffnung ist auch im Trauerprozess extrem wichtig. Deswegen.
Was denn für eine Hoffnung im Trauerprozess?
Hoffnung im Trauerprozess ist extrem wichtig, weil du ja irgendwo auch einen Weg, du brauchst ja einen Strohhalm, an dem du dich festhalten kannst. Du brauchst ja einen Weg, um aus der Trauer rauszukommen, beziehungsweise die Trauer verarbeiten zu können, mit der Trauer arbeiten zu können, zu heilen. Und das hast du nur, indem du Hoffnung hast, dass du selber wieder deinen Weg ins Leben finden wirst. Dass du vielleicht dir solche Mittel nehmen kannst, wie, aha, okay, ich weiß, deine Seele ist noch irgendwo hier und ich...
Also du kleine Maus, jetzt sag ich dir mal was über meinen Trauerprozess. Ich habe einfach nur gelernt, dass die Trauer immer dabei ist, dass es mein ständiger Begleiter ist und dass seitdem meine Großeltern nicht mehr da sind. Und Hoffnung habe ich da überhaupt nicht. Das ist das völlig falsche Wort, finde ich. Ich habe so eine Portion Wertschätzung und Demut und Dankbarkeit dafür, was ich alles mit denen teilen durfte. Guck mich nicht an wie so ein Auto.
Nee,
ich habe ganz viel schöne Erinnerungen und weiß, dass die sehr, sehr, sehr viel wert sind. Und ich weiß noch mehr um den Wert dieser Erinnerungen, seit meine Großeltern nicht mehr da sind. Aber Hoffnung und diese ganzen Worthülsen, so, das weiß ich nicht. Nee, irgendwie nicht.
Dann ersetze ich eben Hoffnung durch Dankbarkeit.
Ja, dann ist okay.
Na, dann nehmen wir das.
Ja, da bist du ja jetzt 7 Kilometer weg von meiner Seele.
Dann locken wir das ein. Nein, wieso?
Ja, was hat denn Dankbarkeit mit der Seele zu tun?
Ja, aber du hast doch gerade selber gesagt, auch in dem ganzen Trauerprozess, den du für dich selber durchmachst, dass du für vieles dankbar bist und dass du über viele Sachen nachdenkst. Wir unterhalten uns hier in dem Podcast relativ viel darüber, über diese Dankbarkeit, die du für viele Sachen empfindest. Also es ist ja sozusagen schon dein Weg der Trauer. Und das hat ja vielleicht sozusagen diese ganzen Gedanken an deine Großeltern haben ja auch so eine eigene Art Seele geformt. Ne? Daran denkt man, daran hält man sich fest. Das ist für mich Hoffnung. Was anderes ist es nicht.
Wow. Ich finde Seele, Soul, ist so ein krasses Wort. Es ist so ein weiches Wort, so ein schönes Wort irgendwie. Also sollte ich vor dir sterben, dann möchte ich, dass du das Fenster aufmachst, damit meine kleine Seele da raus kann. Und dann stellst du dir immer vor, ich hänge dann so über deiner Schulter. Ich komme dann immer so mit. Ich glaube, so stelle ich mir Seele vor. Weißt du, ich finde.
Gutes Teufelchen, böses Teufelchen.
Nein, haben wir nicht Soul schon mal vorgestellt?
Ich möchte meinen, wir haben es zwar schon mal vorgestellt.
Film, das ist auf jeden Fall ein Disney-Film. Wir werden alt. Falls wir das noch nicht vorgestellt haben, guck diesen Film. Und so wie die Seelen da aussehen, so kleine weiße Geistchen, die so rumfliegen. So musst du dir das dann vorstellen. Ich wiege dann so viel wie 2 Teebeutel und hänge dir über der Schulter und komme immer mit und nerv dich und mach dich trotzdem noch rund, auch wenn ich nicht mehr auf der Welt bin.
Ich winke wie 2 Teebeutelchen. Wir haben den Film noch nicht vorgestellt.
Nein, wirklich nicht?
Nein, wir haben wirklich nicht vorgestellt.
Verdammt, wollte ich sagen.
Ja.
Zum Schluss, der Radieschen von unten Filmtipp.
Leute, was für ein schöner Film. Wie konnte uns das durchgerutscht sein bis hierhin? Ihr müsst diesen Film gucken. Hast du mittlerweile geguckt?
Ich habe mittlerweile geguckt.
Ach, den traurig. Könnt ihr gleich zweimal gucken. Könnt ihr euch gleich 2 Tage im Kalender für freinehmen. So ein schöner Film.
Ja.
Soul.
Ohne zu spoilern, es geht um jemanden, der kurzfristig verstirbt, aber nicht versterben möchte. Und dessen Seele versucht sozusagen wieder den Weg in den Körper beziehungsweise auf die Erde zu finden.
Vor allem lernt ihr auch so ein bisschen das ganze Seelenbusiness kennen. Also wie das da abläuft da oben, ne? Wo die Seelen, wo die rumhängen und wer welche Seele bekommt und was das dann ausmacht für den jeweiligen Menschen. Ich finde, es ist wahnsinnig schön dargestellt. Ist auch ein Film für die ganze Familie. Also könnt ihr, hast du mit deiner Tochter geguckt?
Habe ich mit meiner Tochter geguckt.
Die 7. Wie fand die das?
Die fand das gut. An den Stellen natürlich, wo es ein bisschen traurig war, haben wir uns darüber kurz unterhalten. Es ist richtig gut gemacht. Also Animationsfilm, super.
Ach schön. Ich freue mich jetzt schon auf euer Feedback. Guckt diesen Film und dann sagt uns gerne mal, wie ihr es fandet. Unser Tipp heute, Soul. Ein Disney-Film?
Ein Disney-Film.
Animiert?
Animiert.
Für die ganze Familie?
Definitiv.
Willst du noch einen eigenen Satz sagen, Jan?
Nein, das ist gut. Das ist total okay.
Diesen Podcast hier gibt es jeden Freitag neu in der ARD Audiothek und da bekommt ihr auch ziemlich viele andere geniale Podcasts.
Ich habe heute folgenden Podcast für euch und zwar Two on the Floor, West Bam Plus One.
Boah, du alter Techno-Fan, du.
Ja, genau, genau. Hier trifft der DJ West Bam, einer der Gründerväter der deutschen Techno-Szene, namhafte Kolleginnen, die hinter dem DJ-Pult und auch drumherum die Szene in Deutschland prägen. Hört rein, auf jeden Fall.
Und das hat Jan gerade nicht vorgelesen, das war frei gesprochen. Ein Tipp vom Herzen war das.
Ein Tipp vom Herzen, ja.
Nee, wirklich geil. Also West Bam, den kennt man ja, ne? Ich glaube, man muss gar nicht so mega viel für Techno übrig haben. Die Geschichte sich mal reinzuziehen, wie das alles entstanden ist, ist auch ganz spannend.
Definitiv.
Radieschen von unten ist ein Podcast von Produktionsbude. Im Auftrag von MDR Jump.